Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem aus Deutschland, aus Österreich, aus allen deutschsprachigen und deutschkundigen Gebieten der Welt. Aber selbstverständlich sind auch alle anderen Zuschauer auf das allerherzlichste willkommen. Es soll ja Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz geben, diese Sendung auch gewissermaßen simultan zu übersetzen. Ich begrüße Sie aus dem nun zwischenzeitlich nach Kabul, Afghanistan dislozierten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland von heute Samstag, dem 29. November 2025. Ich hatte damit zwar herzlichst wenig zu tun, meine Kollegen haben das in meiner Abwesenheit brillant gestaltet, konnte mich eben überzeugen mit den PDF-Abzügen und ich werde Ihnen das gleich vorstellen. Zuvor allerdings noch ein paar abschließende Gedankenblitze, Überlegungen, die mir da frühmorgens durch den Kopf schießen, bevor ich da den Wagen besteige zum Flughafen und so Gott will, heute Abend wohlbehalten dann wieder in Zürich ankomme. Das waren für mich persönlich nun 10 äußerst lehrreiche und wirklich horizonterweiternde Tage hier in Afghanistan. Und natürlich kann man von so einer Reise nicht erwarten, dass man nachher den Durchblick hat, was so ein komplexes Land angeht. Mir hat einer meiner Gesprächspartner gesagt, es gäbe ein Sprichwort in Kamerun. Wenn dort einer sage, ich habe das Land verstanden, dann sagt der andere, ja, dann ist es dir noch nicht ausreichend erklärt worden. Und vermutlich geht es mir jetzt auch so. Ich bilde mir ein gewisses Gefühl für Afghanistan entwickelt zu haben. Gleichzeitig sagt mir mein Großhirn, um Himmels Willen, 40.000 Gebirgstäler, unterschiedlichste Gebieten und Ethnien, Prägungen, Ablagerungen, Sedimentschichten der Weltgeschichte, der Kulturgeschichte, der Geopolitik, natürlich auch der weltgeschichtlichen Tragödien. Afghanistan ist im Verlauf der letzten 50 Jahre, man kann das nicht oft genug betonen, mehrfach durch den Fleischwolf der Geschichte gedreht worden, mit Millionen von Toten. Und das muss einfach immer wieder vorausgesetzt werden, wenn man dieses Land beurteilt und jetzt auch die Versuche der Regierung, hier wieder Fortschritte zu erzielen, einen Fuß auf den Boden zu bringen und dieses Land aufzubauen, die Infrastruktur aufzubauen, die gewaltigen Herausforderungen zu meistern, denen sich Afghanistan einmal mehr in der Geschichte zu stellen hat. Afghanistan ohnehin ein Land, das nicht gesegnet ist, wenn man so will, mit einer Landschaft, mit einer Geografie, die es den Menschen leicht macht, hier zu überleben. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum die Afghanen sehr stolz sind auf ihre Geschichte, auf ihre Traditionen, die sie eben dazu befähigt haben, in diesem Land, in diesem Gelände, in diesen Gebirgen, in diesen Wüsten, es gibt auch sehr schöne, fruchtbare Ebenen, zauberhafte Traumlandschaften, die von wirklich zeitloser Eleganz sind und die einem ein Gefühl sozusagen für die Unvergänglichkeit des Seins vermitteln. Und wenn man eben in solchen Umgebungen es geschafft hat, über Jahrtausende irgendwie zu bestehen und dies auch gegen mächtigste Invasoren, die immer wieder eingefallen sind, weil eben dieses Afghanistan, übrigens ähnlich wie die Schweiz, an entscheidenden Durchgangswegen in einer geopolitisch, in einer weltpolitisch sehr wichtigen Gegend liegt, auch in einer Art Knautschzone der Imperien, ja, dann ist das eben ein Volk, das stolz ist auf seine Traditionen und diese Traditionen auch nicht einfach so preisgibt, weil da ein paar wohlstandsverwahrloste Westler kommen und denen hier den Marsch blasen wollen, beziehungsweise mit dem ausgestreckten Riesenzeigfinger sagen, wo es lang geht. Ich habe in dieser Woche Unglaubliches erlebt. Vieles hat sich spontan ergeben, einiges war geplant. Anderes ist mir hier gewissermaßen zugestoßen. Wir haben Minister getroffen der Regierung, sehr freundlich, offen haben sie Auskunft gegeben. Man konnte ihnen auch zu den kontroversen Themen Fragen stellen. Neugierig, ich bin auch selber gefragt worden, wie man aus der Schweiz heraus die Entwicklung Afghanistans beurteilt, wie man den Islam sieht, das bin ich auch gefragt worden. Und dann haben wir mehrere Minister, darunter der Gesundheitsminister, Kulturminister, wir haben Leute aus dem Innenministerium getroffen, den Sportminister, auch Exponenten des Gewerbes, der Wirtschaft. Wir waren mit Schulvorstehern, Stammesältesten in Dörfern und sogar mit einem Taliban-Kommandanten in dessen Wohnzimmer. An den Wänden hingen Adidas-Taschen und automatische Gewehre, ich glaube amerikanischer Bauart. Das haben wir uns angeschaut. Wir haben das legendäre Hotel Intercontinental besucht, dort auch Mittag gegessen, ein ausgezeichnetes Mittagessen, obwohl natürlich die Geschichte massive Spuren und Narben hinterlassen hat. In diesem einstigen Prachtshotel, dem Stolz der Hotellerie, nicht nur Zentralasiens oder ganz Asiens. Wir waren im Osten des Landes, wir haben ärmlichere Zonen gesehen, wobei in diesen ganz entlegenen Gebirgsgebieten, in die man nicht so leicht vordringt, wo die äußerst archaischen Strukturen vorhanden sind, wo auch sozusagen das konservative Herz dieses Landes schlägt. Da war ich noch nicht, das habe ich noch nicht geschafft, aber ich werde versuchen, bei einer nächsten Reise, die es sicherlich geben wird, auch diese Gegenden einmal zu erkunden. Ich habe gesagt, wir haben uns eine Schule angeschaut, eine Schule, eine Privatschule für Buben und für Mädchen. Wir haben dort die kargen, aber schön gemachten Ausstattungen angeschaut. Wir waren auf Straßenmärkten. Ich habe Ihnen Einblicke gegeben ins Panjshir-Tal, in dieses legendäre Widerstandstal, das bis zum Schluss ausgehalten hat gegen die Taliban und jetzt aber kontrolliert wird von Kräften der Regierung. Wir sind dann noch weiter östlich der pakistanischen Grenze entlang gefahren durch wunderschöne Landschaften. Wir haben dort Dörfer gesehen und wir waren zugegen bei einer Spitaleröffnung im Beisein des Gesundheitsministers, mit dem wir auch länger sprechen konnten. Ein hochinteressanter Mann, der lange gekämpft hat als Kommandant, der vor allem mit seinen Truppen auch den Islamischen Staat niedergeschlagen hat, im Osten, im Nordosten des Landes. Eine wichtige Herausforderung, die Islamisten, die da zum Teil auch von anderen Mächten gesponsert werden, um Unruhe zu stiften in Afghanistan, weil es gibt natürlich Leute, die das nicht so gern sehen, dass dieses Land jetzt Fortschritte macht, unbezweifelbare Fortschritte. Was haben wir gesehen und wir haben die Rede gehört, wie er gesprochen hat. Ich war beeindruckt von einer sachlichen Rede, kein rhetorisches Brimborium, keine Prachtentfaltung, sondern sehr nüchtern. Und ich hatte den Eindruck, auch ehrlich, hat gesagt, wir haben kein Geld. Wir haben einfach kein Geld, aber wir müssen Spitäler aufbauen. Mein Ministerium hat keine Einnahmen, wir haben nur Ausgaben. Wir werden von der internationalen Gemeinschaft noch isoliert. Es kommt schon zum Teil etwas Geld ins Land. Es gibt auch Hilfswerke. Er hat appelliert an die Auslandafghanen und hat gesagt, vergesst eure Heimat nicht. Er hat aber nicht gesagt, ihr müsst zurückkommen. Und jeder, der nicht kommt, ist ein vaterlandsloser Geselle. Ich habe natürlich mit Ministern auch über die Frage geredet, die viele unserer Zuschauer beschäftigt, vor allem Zuschauerinnen. Wie ist die Lage der Frauen? Wie stellt sich das dar? Da haben ja die Taliban bei uns das Image von Steinzeit-Islamisten, die sozusagen ihr Land in die Zeit des Propheten Mohammed zurückkatapultieren wollen. Ich habe mir ziemlich viel Zeit genommen, um diese Frage zu recherchieren, bevor ich mir da selber irgendeine Einschätzung anmaße. Ich werde darauf zu sprechen kommen, denn ich habe am letzten Tag, am Freitag, auch nochmal unglaublich Interessantes erlebt. Ich habe mit Vertretern von NGOs gesprochen. Ich habe gesagt, haben Sie meine Sendungen gesehen? Haben Sie gehört, was ich erzähle? Ich habe einen guten, ich habe einen positiven Eindruck. Ich weiß, das ist subjektiv, das ist vorläufig. Aber Es scheint mir hier ein Land sich zu präsentieren, das aufatmet, das den Schutt, die Trümmer des Krieges abschüttelt, das intensiv arbeitet, rund um die Uhr. Aus wenigem versucht man etwas zu machen. Natürlich, es fehlt an allen Ecken und Enden, aber Not macht auch erfinderisch, macht innovativ. Und ich beobachte dabei Afghanen, die bei aller Härte ihrer Existenz von einer uns Westler im Wohlstand verwahrlosten Westler von einer geradezu beschämenden Gastfreundschaft sind. Unglaublich zuvorkommend. Ich habe nirgends ein rüpelhaftes, ein rempelhaftes Wort gehört. Überall freundliche Begrüßungen mit der klassischen Geste, dass man da die Hand ans Herz legt und freundlich nickt. Und wir haben eben an diesem gestrigen Tag unsere Wahrnehmungen, unsere Einschätzungen noch etwas gegengespiegelt, mit Leuten gesprochen, die schon länger hier sind, westlichen Leuten aus dem NGO-Bereich, die auch zu dem meinen Einschätzungen Stellung genommen haben. Ich habe sie gefragt, wo sehe ich es vielleicht falsch? Und meine Überraschung war, dass viele, eigentlich alle, diesen, aber ich will sie jetzt hier nicht sozusagen auf meine Mühle instrumentalisieren, aber das war mein Eindruck dieser Gespräche, dass man doch auch mir den Eindruck vermittelte, bei gewiss starken Herausforderungen und Problemen, die sich da ergeben und in gewissen Landesteilen auch statistisch belegbar sind, dass es eben nicht überall so üppige und volle Läden gibt, dass es tatsächlich Hungerprobleme gibt, dass es tatsächlich Mangelerscheinungen gibt, auch bei Geburten, dass man den Spitalmangel und so weiter sieht im Gesundheitsbereich, dass natürlich die Infrastruktur extrem herausgefordert wird durch die 2 bis 4 Millionen Flüchtlinge, die da Afghanen, die rausgeworfen wurden aus Pakistan und aus Iran. Und ungeachtet all dessen hat mir eigentlich niemand sagen können, dieses Land sei auf dem falschen Weg. Und das ist für mich sozusagen einer der ganz entscheidenden Befunde, den ich wage hier zu äußern. Ich glaube, Afghanistan ist unter dieser Regierung auf einem guten Weg. Das heißt nicht, dass es diese Regierung hinkriegt. Das heißt nicht, dass diese Regierung diese Bescheidenheit, die sie jetzt wirklich demonstrativ vorlebt, dass sie diese Demut dann auch in Zukunft beibehält, dass dann nicht wieder die typischen Dekadenz- und Korruptionserscheinungen der Macht hier auftreten, bis jetzt auf jeden Fall. Und das haben mir viele Gesprächspartner versichert, bis jetzt ist das nicht der Fall. Wir haben natürlich über Frauenrechte gesprochen. Ich habe mit entsprechenden Organisationen geredet. Ich werde auch in der Schweiz noch da Exponentinnen und Exponenten kontaktieren. Aber ich hatte die Gelegenheit, und das werden Sie dann in der nächsten Weltwoche lesen können, ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, ich konnte drei Frauen in dem Sinn aufspüren oder durch Kontakte mich mit ihnen in Verbindung setzen. Eine alleinerziehende Mutter von Mitte 30 mit ihren beiden Töchtern, 16 und 14, und wir sind zusammengesessen in einer privaten Wohnung in einer Mehrfamilienhaussiedlung im Wohnzimmer. Es war ziemlich kalt, man musste heizen mit einem Gasofen. Flammen rauskamen oben, man hätte also eine Art ein Würstchen, ein Servela grillieren können. Das sind so die Methoden. Es gab auch Stromausfälle während des Gesprächs. Aber wir konnten also uns lange und offen unterhalten. Und ich habe mit der Mutter und mit den Töchtern darüber gesprochen, wie sie diese Regierung empfinden. Ob sich für sie als Frauen das Leben verschlechtert hat in den letzten 4 Jahren, ob es sich verbessert hat, ob es gleich geblieben ist, wo sie Beschränkungen sehen, wo sie Nachteile erblicken, welche Frauen vielleicht von diesem Regierungsteam größere Nachteile bekommen. Und wir haben uns da sehr differenziert unterhalten. Und ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich sage nur, lassen Sie sich überraschen in der nächsten Weltwoche. Und das sind also Frauen, die nicht mit der Regierung zu tun haben. Diese alleinerziehende Mutter hat ihren Mann verloren. Damals in der Zeit der amerikanischen Präsenz, der amerikanischen Besatzung. Es gab da einen Anschlag auf eine Botschaft in Kabul mit einem Güsselwagen, mit einem Kübelwagen, der da großflächig explodierte. Und ihr Mann, ein selbstständiger Dienstleister, war da unterwegs, zufällig in dieser Gegend, und ist zerrissen worden, buchstäblich, von dieser Explosion. Man konnte seine Leiche gar nicht mehr finden. Und seither ist diese Frau mit drei Kindern allein, zwei Töchtern, einem Sohn. Sie lebt sehr bescheiden in einer Zweizimmerwohnung, in einer Zweizimmerhütte, kann man sagen. Und beide ihre Töchter, die eine 16, die andere 14, gehen aufs Gymnasium. Also gewissermaßen über die gesetzmäßige, ordentliche Schulzeit der Mädchen hinaus, die dauert bis 12. Und diese beiden Mädchen sind also nach wie vor in Privatschulen, die sie ermäßigt besuchen können. Sie haben mir gesagt, was sie für Fächer haben. Neben den religiösen, den theologischen Fächern haben sie das Curriculum, wie man es bei uns kennt, Geografie, Geschichte, Physik, Mathematik, mehrere Sprachen, Pashto, die eine Landessprache, Dari, dann arabische Grammatik, das ist gewissermaßen das Latein, ich weiß nicht, ob ich Geografie schon erwähnt habe, Chemie. Also die klassischen Fächer werden dort unterrichtet, auch Englisch in der Fremdsprache. Und ich habe sie dann gefragt, die Mädchen, ja, was ist euer Berufswunsch? Die Ältere hat mir gesagt, sie wolle Volksvertreterin werden, Politikerin. Und die Jüngere hat gesagt, sie wolle Kampfpilotin werden, Militärpilotin. Aber ich habe gesagt, das sind ziemlich ehrgeizige Berufsziele. Und die Mutter macht drei Jobs, um ihre Familie über die Runden zu bringen. Sie hat bis vor kurzem noch von einer internationalen Organisation, der UNICEF, etwas Geld bekommen. Jetzt arbeitet sie zu Hause als Schneiderin, ist aber auch noch als gelernte Krankenschwester bei Ärzten und in Spitälern beschäftigt, 3 Stunden pro Tag. Und sie hat gesagt, sie werde auch jetzt dann versuchen, mit wohlhabenderen Afghanen zusammenzuarbeiten, dort beispielsweise bei alleinstehenden Herren den Haushalt in Ordnung zu bringen und so weiter. Also mehrfache Arbeiten, mehrfache Jobs. Sie haben überhaupt keine Probleme. Niemand verbiete ihr zu arbeiten, auch ihren Töchtern sei nicht untersagt, hier in die Schule zu gehen. Sie fühle sich viel sicherer unter den Taliban, als das unter der amerikanischen Regierung der Fall war. Die Bewegungsfreiheit im Land sei gewährleistet. Sie könne als Frau überall hin, wenn sie höre, dass man im Westen erzähle, dass eine Frau nicht ohne männliche Begleitung in Afghanistan aus dem Haus gehen könne, hat sie geschmunzelt, hat sie sogar ihren Gesichtsschleier heruntergezogen, um mit mir zu sprechen. Sie hatte gar keinen Schleier, sie hatte eigentlich nur so eine Atemmaske. Sie hat gesagt, das sei überhaupt kein Problem. Sie werde nicht behelligt, wenn sie da mit unverschleiertem Gesicht herumlaufe. Ein Kopftuch habe sie immer an. Aber man habe sich angewöhnt, auch die Mädchen eine dunkle medizinische Gesichtsmaske anzuziehen. Zum einen wegen der bakteriellen Erreger. Sehr viele Menschen hier auf engem Raum leben, dann aber auch wegen den Staubschichten. Wir haben uns also lange unterhalten. Ich habe auch mit dir dann etwas besprochen. Wie sieht eigentlich die Beziehungsdynamik aus zwischen in einer islamischen Familie, zwischen Mann und Frau? Wer ist da zu Hause der Chef? Und eine der scherzhaften Bemerkungen, ich fragte sie dann, ja, wer entscheidet, welche Entscheidungen werden eigentlich befolgt bei der Kindererziehung? Und dann hat sie gesagt, ja, also der Mann und die Frau, die seien sich immer einig bei der Kindererziehung. Und da habe ich gesagt, ja, weil der Mann immer das macht, was die Frau sagt. Da hat sie gesagt, jawohl, richtig, weil der Mann immer das macht, was die Frau sagt. Ich habe danach gefragt, ob sich die Kinder eigentlich getrauen, der Mutter zu widersprechen, wenn sie etwas sagt. Dann haben mir die beiden Mädchen gesagt, nein, wenn die Mutter etwas sagt, auch wenn wir finden, es ist falsch, wir befolgen es trotzdem, weil wir respektieren unsere Mutter und wollen sie da nicht blöd hinstellen. Das ist eine Frau, aber das ist auch ein Ausschnitt, die ein klar positives Bild von dieser Situation zeigt. Und ich sage Ihnen, die ist mir also nicht irgendwo zugespielt worden, sondern ich habe die einfach auf Anfrage gesagt, wer jemanden kennt, möchte mit jemandem sprechen, der auch mit einem Journalisten spricht, der Vertrauen hat, mit westlichen Medien sich zu unterhalten. Und dann sind diese Frau und ihre beiden Töchter sind wieder zusammengekommen und das ist einfach ein Ausschnitt, das ist eine Wahrnehmung, aber immerhin ist es einmal eine. Ich werde das natürlich in der Zeit und danach etwas einbetten in Aussagen kritischerer Art, die ich hier auch gehört habe. Übrigens hat auch meine Gesprächspartnerin gesagt, dass zum Beispiel für Frauen, die in sehr extrovertierten Berufen tätig waren, zum Beispiel Musikerinnen oder Schauspielerinnen, für die sei das natürlich sehr hart. Und was sie sie sagen nicht die Taliban, sie sagen das Islamische Emirat Afghanistan, was sie dieser Regierung vorwerfen, das ist, dass man momentan die Universitätsausbildung für Frauen wirklich ausgesetzt habe. Und das sei ein großer Fehler, das störe sie, wie übrigens auch die Tatsache, dass Männer mehrere Frauen haben können, das würde sie nie akzeptieren, sie würde sich scheiden lassen. Ich habe gesagt, können Sie sich scheiden lassen? Und sie gesagt, ja, das ist kein Problem. Auch die Beamten würden einer Frau, die sich scheiden lassen will, einen Anwalt die Adresse geben. Und wenn sie sich keinen leisten könne, habe man da auch Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Eine Frau könne sich auch scheiden lassen von ihrem Mann. Sie würde zum Beispiel nie akzeptieren, dass ein Mann mehrere Frauen hat. In so eine Ehe würde sie nicht einwilligen und gegen ihren Willen könne sie nicht verheiratet werden. Es möge Provinzen geben, es möge Gegenden geben in Afghanistan, wo das anders ist, wo die Regierung das nicht durchsetzt. Aber sie hat mir das Fazit gezogen, dass diese Regierung nicht gegen Frauen eingestellt sei. Das sind Aussagen, die ich hier einfach einmal in den Raum stelle, nicht mit dem Anspruch der Vollständigkeit, das ist jetzt durch Zufall hier so zustande gekommen. Ich bin sicher, es gibt auch Frauen, die es anders sehen. Viele von ihnen leben im Westen natürlich, viele von ihnen haben sehr drastische Meinungen über diese Regierung und diese Meinungen prägen natürlich auch unser Bild in der Öffentlichkeit, die Meinungen, die wir hören. Unsere Gesprächspartnerin hat mir gesagt, viel von dem, was man lesen und hören kann, ist aus ihrer Sicht Propaganda. Natürlich auch interessensgeleitet, zum Teil nachvollziehbar, aber oft nicht gedeckt durch die Tatsachen der Lebenswirklichkeit, wie man sie hier sieht. Wir haben auch über die Burka gesprochen. Wie sieht sie die Burka? Da hat sie gesagt, die Burka hat nichts mit den Taliban zu tun oder mit dieser Auffassung der Scharia-Gesetzgebung. Das sei eine Traditionssache, vor allem aus gewissen Berg- und Landgebieten. Das komme dann von der Familie. Wenn dort die Männer, die Familie, Ehemänner, das von den Frauen erwarten, dann würde das entsprechend so gehandhabt. Das sei in Kabul eigentlich nicht gebräuchlich. Sie selber stamme aus Kandahar. Kandahar ist ja weiter westlich gelegen. Das ist sozusagen das spirituelle Zentrum der Taliban. Wir wollten dort auch hingehen. Leider hat das nicht geklappt. Auch zwei Termine sind dadurch ins Wasser gefallen. Das hat damit zu tun, dass jetzt eben eine sehr angespannte Lage ist zwischen Pakistan und Afghanistan. Da ist ja so etwas wie ein mottender Krieg ausgebrochen und viele der Minister sind jetzt dort oder im Ausland in Abu Dhabi für Verhandlungen. Es hat ja auch richtige kriegerische Aktionen gegeben. Wir waren in der Gegend, wo das passiert ist. Wir waren auch an den Ausläufern des Erdbebengebiets, eine gewisse Risikozone, aber wir standen da nicht in Gefahr, dass irgendetwas passiert. Und was mich einfach beeindruckt, ist diese auch Mentalität der Leute, diese Freundlichkeit jetzt im Aufbau eines Landes und die zumindest auf mich jetzt auch bescheiden wirkenden Minister, die da nicht mit goldenen Roben auftreten, sondern auch in einfachen Büros oder einfachen Wohnzimmern, Gästezimmern, in denen man natürlich gemeinsam am Boden saß, empfingen, diskutierten, neugierig zuhörten, wenn man etwas sagte, sogar mit dem Geheimdienstchef konnte ich über die Frage der Frauenrechte sprechen, ganz am Anfang. Sehr interessant. Wir haben Fußballturniere gesehen, Männer ohne Bart, mit Bart, Frauen verschleiert, ohne Verschleierung, auch auf den Landgebieten. Das sind Eindrücke, die sich verdichten, die sich summieren bei mir zum Befund, dass es Afghanistan verdient, ihm eine Chance zu geben. Ich habe hier auch gesprochen, natürlich über eine Frage, die viele von Ihnen interessiert, nämlich die Frage der zurückkehrenden Flüchtlinge. Ich habe dazu auch ein großes Gespräch geführt mit unserem, auch einem der Gewährsleute, sehr interessant, in der Schweiz studiert, Hochschule St. Gallen, sein Vater hat dissertiert an der Uni Bern, war Mitverfasser der Verfassung der afghanischen Monarchie, Konstitutionalismus, eng befreundet mit dem Königshaus, eine sehr einflussreiche, über hunderte einflussreiche Familie. Er, der Sohn, ist jetzt zurück, lebt hauptsächlich in Afghanistan, betreut da die alten Landgüter der Familie, die er sich zurückerkämpfen musste in mühsamen Rechtsstreitigkeiten. Das wurde natürlich während der Sowjetzeit alles enteignet. Mittlerweile hat er es mehr oder weniger wieder zurück. Er lebt hier unter ziemlich kargen Umständen. Also er hätte viel ein bequemeres Leben, wenn er weiterhin im Kanton Solothurn seine Zeit verbringen würde. Aber er hat mir gesagt, nein, ich möchte mich hier engagieren und möchte hier tätig sein. Und mit ihm haben wir natürlich auch dann etwas die Entwicklung und die Geschichte Afghanistans besprochen, damit Sie einmal aus einem Zeitzeugenmund sozusagen hier etwas den Überblick bekommen können. Also dem auch die Frage dann der Flüchtlinge, sollen die Leute zurückkommen? Er hat gesagt, ich würde niemandem jetzt hier irgendwie ein schlechtes Gewissen machen wollen. Er könne jeden Afghanen verstehen, der aus Gründen der Lebensbequemlichkeit und auch natürlich der allgemeinen Annehmlichkeiten lieber in Europa, in der Schweiz, in Deutschland lebe. Das sei hart, jetzt hier aufzubauen. Und selbstverständlich, es gebe noch Restriktionen. Man habe das im Bildungsbereich angesprochen. Das ist übrigens interessant. Die beiden, die Damen, also die Frau und die älteste Tochter, haben gesagt, sie glauben den Taliban, wenn sie sagen, diese Bildungsfrage sei nur vorübergehend, dass also hier wieder die Schulen geöffnet werden. Da vertrauen sie der Regierung. Sie glauben, dass man das macht. Sie glauben auch, dass es nicht aufrechtzuerhalten ist, dieses Regime da der Schulsperrung, des Bildungsverbots, jetzt temporär aufgrund von verschiedenen Überlegungen, die ich dann vielleicht schriftlich etwas noch wiedergeben kann. Und auch interessant, dieser Befund. Und eben mit Herrn Hamid dann die Frage der Flüchtlinge. Also eben, er würde das niemandem in dem Sinn jetzt sozusagen befehlen wollen. Aber für mich doch interessant, wenn wir unser Asylrecht ernst nehmen, das besagt, Asylanspruch haben nur Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, dann muss ich nach meiner Beurteilung, liege ich falsch, feststellen, an Leib und Leben bedroht, scheint mir in Afghanistan niemand zu sein im Moment. Natürlich kann man sagen, dass die Lebensbedingungen nicht so gut sind wie in der Schweiz. Das ist ja auch bedauerlich für die, die jetzt vielleicht in beiden Welten gelebt haben. Aber wir müssen natürlich schauen, was ist unser Asylrecht? Ist das eigentlich für Leute, die einfach ihre Lebenssituation verbessern wollen, die natürlich bessere Chancen haben bei uns, damit zu machen, also am eigenen Aufbau, im eigenen Land teilzunehmen, dafür ist unser Asylrecht nicht gemacht worden. Und diese Frage muss man sachlich debattieren. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, welche Haltung nehmen wir ein gegenüber Afghanistan? Und jetzt haben wir eine Haltung bei uns, natürlich auch Nachrichten getrieben, der totalen Ablehnung. Afghanistan, das ist ein Sperrgebiet. Und die Taliban, das ist auch so eine Verkörperung des absolut Bösen, ein weiteres Feindbild, das da an die Höhlenwände unseres Denkens genagelt wurde. Wir denken ja wahnsinnig stark in Feindbildern. Das ist regelrecht eingepeitscht worden, auch durch unsere Medien. Und da stelle ich mich mit jeder erdenklichen Vehemenz dagegen. Dieses halluzinierte Feindbilddenken, diese Selbstberauschung, bei der man sich selber immer auch die Absolution erteilt. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Das ist für mich eine der größten Seuchen unserer Zeit. Und die produziert nur Unheil. Die richtet nichts Positives an. Und wir müssen gegen diese Feindbilder wieder die Wirklichkeit wahrzunehmen in der Lage sein. Sonst verrennen wir uns, verblöden wir auch in diesem Spiegelkabinett der Feindbilder, der einfach nur Ausdünstungen vielleicht unserer Vorstellungen oder unserer Wünsche sind, beziehungsweise auch unseres Bedürfnisses, uns eben selber zu rechtfertigen als die Guten. Und da brauchst du halt immer einen Bösen. Deshalb plädiere ich dafür, sich eben mit diesen Ländern, gerade mit den verfemten Ländern, den verdammten Ländern sozusagen, näher auseinanderzusetzen. Und man staunt einfach, ich meine, vielleicht würde es Ihnen nicht so ergehen, aber ich habe einfach gestaunt, wie viel es eben hier ganz anders ist, als das, was ich mir vorgestellt habe. Und so wie man das in den Medien bei uns serviert bekommen hat oder in der Politik, es hilft eben mal, mit eigener Anschauung zu gehen. Ich glaube, der berühmte Alexander von Humboldt hat geschrieben, die schlimmste Weltanschauung ist die, die nicht die Welt anschaut. Und das ist ja genau das Problem, das viele haben. Sie haben starke Meinungen, aber keine Ahnung. Sie sind sich sicher, weil sie eben nichts über die Sache wissen. Da ist man sich umso sicherer. Je mehr man darüber weiß, desto unsicherer wird man. Also das ist hier die Situation und die Haltung, die man sich eben auswählen kann. Ich sehe mittlerweile 5 Varianten. Bombardieren, isolieren, ignorieren, moralisieren oder kooperieren. Und für mich ist klar, kooperieren, das ist der Weg. Auch wenn es Dinge gibt, die uns nicht passen. Aber indem wir kooperieren, indem man in den Dialog tritt, indem man spricht, indem man Handel betreibt, und hier sehe ich auch eine wichtige Aufgabe der NGOs, unseres DEZA, dass sie Schweizer Unternehmen helfen kann, hier vielleicht sich ein Urteil zu bilden über die Situation, dass man den privaten Sektor hier noch stärker ins Spiel bringen kann, zum gegenseitigen Nutzen, nicht als Gönner. Der Gesundheitsminister hat gesagt bei seiner Rede bei der Spitaleröffnung, wir sind keine Bettler. Wir gehen da nicht das Geld einholen und werfen uns in den Staub und auf die Knie. Da müssen wir es halt selber hinkriegen. Also bringen wir den privaten Sektor hinein, versuchen wir Investitionen zu machen. Und die Hilfswerke, das machen sie ja jetzt schon, hätten wir hier vielleicht auch eine ganz wichtige, haben sie sowieso, Brückenbauer-Funktion. Bombardieren, das hat man versucht. Das haben die Amerikaner während 20 Jahren versucht, das haben die Russen versucht. Diese Zwangsbeglückung durch Bomben. Ich meine, kann man sich etwas Perverseres vorstellen? Brücken bauen, verstehen, ist besser als Bomben werfen. Hat man versucht, hat nicht funktioniert. Isolieren, stärkt nur die Falschen, radikalisiert, zerstört die Wirtschaft, führt nicht dazu, dass die Gesellschaft Luft holen kann, dass sich die Gesellschaft auch im Zuge des ökonomischen Aufschwungs verbessern kann, dass man wieder eine Mittelklasse hat. Ignorieren geht auch nicht, haben wir in der Vergangenheit gesehen, weil eben in Ländern wie Afghanistan plötzlich dann Gruppen aktiv werden können, die zum Teil gefährlich werden für den Westen oder dann eben entsprechend Flüchtlingsströme ausgelöst werden, wo man sagen muss, das sind dann wirklich Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind. Moralisieren, ja, das ist einfach Selbstbefriedigung für die Gutmenschen. Das bringt sowieso nichts. Also bleibt nur, wohl oder übel, das Kooperieren. Da muss man aber auch miteinander ins Gespräch kommen und etwas vom hohen Ross sich herunterbewegen, was ja leider vielen im Westen und in Europa heute besonders schwerfällt, siehe die ganzen Verhandlungen mit Russland und dem Ukraine-Krieg. Da ist man ja sozusagen dabei, lieber Recht zu haben, dafür geht die ganze Ukraine den Bach runter. Und ich muss Ihnen sagen, diese Politik nimmt für mich zunehmend verbrecherische Züge an. Wie hier vor allem in Europa auf bestimmten Punkten und Positionen so beharrt wird, dass man wirklich glaubt, die wollen den Friedensprozess zwischen Amerika und Russland aus dem Gleis werfen. Und ich gehöre nicht zu jenen, die Präsident Zelensky für heilig erklären. Nein, Entschuldigung, mache ich nicht. Ich habe einen gewissen Respekt für ihn, dass er sein Land verteidigt hat. Aber dieser Politiker hat so viele Fehler gemacht. Er hat im Grunde zu verantworten, dass sein Land auf einen Kurs eingeschwenkt ist, sich auch hat missbrauchen lassen, instrumentalisieren lassen von der Supermacht Amerika. Und da sehen wir jetzt, wer verhandelt, wer hier letztlich in diesem Schachbrett die Figuren zieht, wer in dieser Kampfzone letztlich die Kriegspartei war. Das sind die Vereinigten Staaten und die Russen auf der anderen Seite. Und die Ukraine ist einfach diese Kampfzone, dieses Schlachtfeld, diese Blutmühle, wo Menschen sinnlos verheizt werden. Und der ukrainische Präsident muss sich einfach den Vorwurf gefallen lassen, dass er eine Politik verfolgt hat, die für seinen östlichen Nachbarn nicht annehmbar war. Nach objektiver Betrachtung. Natürlich kann man sich jetzt hineinsteigen in ein Feindbild Putin und ihn auf die gleiche Stufe wie Hitler setzen, wie das einige Publizisten auch in der Schweiz getan haben. Die meines Erachtens eben auch sich ihrer Sache so sicher sind, weil sie keine Ahnung davon haben, wovon sie eigentlich schreiben. Und das ist eine Politik, die natürlich fürchterliche Konsequenzen hat, weil sie in einem moralischen Rigorismus sich versteift, eben in einem Recht haben wollen, in diesem ganzen Werterausch, den man da aufgezogen hat. Und die Medien spielen da eine ganz verheerende Rolle. Nach wie vor, die deutschsprachigen Medien, was die für eine Position vertreten, die scheinen sich geradezu an diesem Krieg zu laben. Obwohl sie das natürlich abstreiten würden. Aber in der Konsequenz, das ist ja das Problem dieser Gesinnungsethik. Also das müssen wir überwinden. Mit diesem Denken kommen wir in der Welt nicht mehr weiter. Jetzt aber noch ganz kurz zu dieser Ausgabe. Das ist ja das eigentliche Thema unserer Sendung, die Deutschland-Ausgabe der Weltwoche. Ich bin stolz, dass es meinen Kollegen gelungen ist, Gisela Friedrichsen, eine der bedeutendsten Gerichtsreporterinnen Deutschlands, zu verpflichten, um einen Aufsatz zu schreiben über diesen unsäglichen Reichsbürgerprozess in Deutschland. Ich lese hier einfach die Titelzeile und sage Ihnen, Staatsfeind Nummer 1, das bizarre Strafverfahren gegen Heinrich, den 13. Prinz Reuss und die angeblichen Reichsbürger. Ich hatte immer den Verdacht, dass das ein Schildbürgerstreich ist, ein Ablenkungsmanöver, irgendein merkwürdiges, was auch immer. Und hier nun ein exzellenter Artikel von Gisela Friedrichsen. Arbeiten wird optional. Elon Musk und wie er die Welt sieht. Mein Kollege Benjamin Bögli hat verdichtet die jüngsten Aussagen des visionären Unternehmers zur Zukunft der Welt. Cristiano Ronaldo, die längst fällige Würdigung eines Wunderathleten. Bestseller-Soziologin Eva Illus, die Linke hat mit mir gebrochen. Das sind einige Themen. Mein Bericht aus der Ukraine, aus Afghanistan, der erste. Schleudere da zwischen den Konfliktzonen hin und her. Rentenpolitik auf Pump. Ein Text ist mir noch aufgefallen, wenn ich den gleich herbeizappen kann. Václav Klaus über den Machtwechsel in Prag. Sehr interessant. Die Elon Musk'schen Zukunftsvisionen. Mark von Häusling hat Romano Prodi getroffen, den italienischen Staatsmann und EU-Befürworter. Und Sarah Pines, eine Ehrenrettung für Meghan Markle. Trump sei Dank, der US-Präsident zertrümmert die linke Deutungshoheit. Annabel Schunke und vieles mehr, auch ein sehr interessanter Kulturteil. Das, meine Damen und Herren, meine vorläufig letzte Sendung jetzt hier aufgezeigt. Ich habe noch ein paar Videos, die ich dann bringen werde, wenn ich wieder zurück in der Schweiz bin und dann die Berichterstattung mit unserem Fotografen Kaspar Martig, der hier wirklich ausgiebig auch sehr, sehr schöne Aufnahmen gemacht hat. Das wird uns dann in den nächsten gedruckten Weltwochen beschäftigen. Können Sie sich freuen? Ich freue mich, ich bereite mich vor, intensive Arbeit, aber es motiviert mich. Es war wirklich ein unglaublich interessantes Erlebnis hier in Afghanistan, ein Land von großer Sicherheit. Es ist wieder eine gewisse Einheit hier vorhanden. Wir haben eine Regierung, die sich bemüht, Fortschritte zu machen. Und selbst von skeptischer Seite glaube ich, Signale einer gewissen Hoffnung zu vernehmen. Wobei, wir wollen uns hier nicht vergaloppieren, wir wollen da nicht uns von der Begeisterung in die Irre leiten lassen oder von der Beeindrucktheit, die man hier verspürt. Afghanistan hat eine Chance verdient. Gebt Afghanistan eine Chance. Besten Dank, merci vielmal, vielen herzlichen Dank für Ihre Reaktionen, auch die kritischen, die mich natürlich auch bewegt haben, hier meine Reportagen entsprechend dann auf diese Bedürfnisse auch anzupassen und die überwältigenden positiven Reaktionen. Überschätzen Sie mich heute nicht, auf dass Sie mich morgen nicht unterschätzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, freue mich jetzt aber auch wieder meine Familie zu sehen und im vertrauten Gefilden wirken zu können, bis dann die nächste Reise ruft. Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende hier aus Kabul und seien Sie dankbar, dass Sie in Ländern leben, die das nicht durchmachen mussten in letzter Zeit, was die Afghanen erdulden mussten. Ich will jetzt hier nicht pastoral klingen zum Abschluss, aber es tut auch so gut, einmal das zu sehen, um uns einfach der unglaublichen Privilegiertheit bewusst zu werden, in der wir leben. Natürlich steht dahinter auch eine Leistung, eine historische Aufbauleistung unserer Vorfahren. Umso mehr müssen wir uns ja fragen, wie verantwortungsvoll gehen wir eigentlich mit diesem Erbe um? Wie dankbar sind wir eigentlich für das, was wir ohne unser Zutun in die Wiege gelegt bekommen haben? Wie viel Demut zeigen wir eigentlich angesichts dieser Bevorzugung, unverdient, wirklich eben uns bei der Geburt sozusagen geschenkt? Wir wissen ja auch nicht, wir konnten uns nicht die Eltern aussuchen, das Land, in dem wir geboren sind. Und ist man noch mehr beeindruckt und es imponiert einem noch mehr, was man hier beobachtet in diesem Land, das unter ganz anderen Voraussetzungen auch international kritisiert von Leuten, die sich nicht einmal die Mühe machen, hierher zu kommen, dass da versucht, wieder eine gewisse Normalität zurück zu erkämpfen. Meine Damen und Herren, nun aber unwiderruflich auf Wiedersehen. Merci vielmal. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, am Montag dann wieder zurück im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, stationär im Hauptquartier am Zürichsee. Bis dann.